Chrismon Sprachstunde mit Ursula Ott.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde. In der Sprachstunde unterhalten wir uns immer 20 Minuten über ein Wort, was in der Sprache heute nicht mehr so gut klingt, dem es ähnlich wie bei der Sprechstunde bei der Ärztin gerade nicht so gut geht und wo wir wissen wollen, wo kommt denn das her, dass es gerade wehtut einigen Leuten. Immer haben wir einen Gast und heute freue ich mich sehr auf Gianni Jovanovic. Er ist 42, hat ein Zahnhygienestudio in Köln und steht mit einem eigenen Bühnenprogramm, normalerweise auf Bühnen, im Moment vor allem bei Instagram. Er streitet für die Rechte von Roma, er ist Rommann und hey, der war mit 32 schon zweifacher Großvater. Deswegen ist das Wort, über das er sich heute mit mir unterhalten will, auch besonders spannend. Es heißt nämlich Männlichkeit. Ein Wort noch zur Tonqualität. Leider konnten wir uns nur übers Internet unterhalten und so gerne hätte ich Gianni mit seinem strahlenden Lächeln als Zahnhygieniker live getroffen. Das geht gerade wegen Corona nicht. Ich hoffe, man kann uns trotzdem gut verstehen. Herzlich willkommen, Gianni.
Vielen Dank für die Einladung. Hi.
Wir wollen es jetzt mal relativ runterbrechen auf ein Wort, wie immer in der Sprachstunde. Und ich habe Sie im Vorfeld gefragt, welches Wort Sie denn, mit welchem Wort Sie so ein Problem haben oder was Sie gerne mal auf die Untersuchungscouch legen würden. Und das Wort war etwas überraschend für mich, weil auf den ersten Blick klingt es ganz unverdächtig, Männlichkeit. Was ist das Problem bei der Männlichkeit?
Also Männlichkeit, also die Virilität, beschreibt quasi die Eigenschaften, die für einen Mann charakteristisch gesehen werden. Zum Beispiel gibt es in der Wissenschaft ganz viele Beschäftigte, die sich mit der Evolutionspsychologie auseinandersetzen. Und die Evolutionspsychologie am Rande, das ist quasi ja das Erleben und das Verhalten von Menschen mit Erkenntnissen über die Evolution. Also da quasi eine Erklärung zu finden. Also wie hat Verhalten mit den Menschen und deren ihre Erkenntnisse dazu beigetragen, dass zum Beispiel das Konstrukt Männlichkeit entstanden ist. In den Gender-Studien kennt man das als Konstrukt. Das heißt also, wir konstruieren uns ein Frauenbild, ein Männerbild und so weiter, was quasi auch historisch, aber auch in ganz vielen verschiedenen Kulturen sehr variabel sein kann. Hier bei uns gibt es quasi dieses westliche Männlichkeitsbild und biologisch betrachtet bedeutet Männlichkeit nichts weiteres als quasi den Einfluss von Hormonen oder Testosteron. Wenn wir das aber uns das wirklich mal in den Merkmalen von Viralität mal anschaut, was so Männer sein sollen, dann fällt mir zum Beispiel immer so ein, dass ein Mann immer stark sein muss. Ne? Ein Mann muss auch irgendwie auch eine erotische, starke, zeugungsfähige Ausstrahlung haben. Also eine sogenannte Manneskraft irgendwie symbolisieren für das weibliche Geschlecht. Aber auch fürs Männliche. Die Körpergröße spielt zum Beispiel da eine ganz wesentliche Rolle. Ich bin mit einem Mann, der 1,70 Meter groß ist, seit 17 Jahren zusammen. Und der hat immer wieder Schwierigkeiten damit, dass ich halt eben 1,5 Köpfe größer bin. Und mittlerweile haben wir aber eine sehr schöne Strategie gefunden. Wir haben da Humor und lachen da einfach darüber. Aber das sind so Merkmale zum Beispiel, oder auch wie die Stimme ist eines Mannes. Redet ein Mann sehr hoch, wird er gleich als feminin abgestempelt. Redet ein Mann sehr tief, wird er quasi anerkannt. Wenn er dann noch ein straffes, fliehendes Kinn hat und eine tolle, behaarte Brust, dann sind alle Stereotypisierungen, die man so kennt, erfüllt. Und das ist so das, was wir halt gerade hier in unserer westlichen Männerwelt, in unserem westlichen Männerbild so rum, halt eben damit definieren. Und darüber müssen wir reden.
Darüber reden wir. Mich würde mal interessieren, ob das vielleicht gerade auch wieder ein bisschen zunimmt mit diesem, mit dieser Zuschreibung, ein echter Mann hat so und so zu sein. Ich frag das deswegen, weil wir in Chrismon letzten Sommer eine schöne Geschichte hatten, die hieß Rosa ist für alle da, mit einem Männerforscher namens Nils Pickert, der das behauptet hat, der gesagt hat, dass es gerade so eine Art, ja, wie so ein Backlash gibt, also dass es viele Bücher gerade auf dem Markt gibt, die sagt, ach, die Gesellschaft ist so verweiblicht und verweichlicht, wir brauchen wieder echte Männer. Ist das so? Teilen Sie die Einschätzung?
Die Frage ist natürlich immer die Definition und wer sagt das? Also wer, von wem ist die Aussage? Es gibt nicht die Gesellschaft, die das sagt, sondern es gibt bestimmte Gruppen, die solch was sagen. Und wenn wir uns anschauen, welche Gruppen das sagen, dann kommt das immer von den männlichen Cis-Männern, also von den heterosexuellen Cis-Männern so rum. Weil sie halt einfach auch gerne ihre eigenen gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit.
Machtverhältnisse. Mhm. Nee, es geht nicht nur mit, da würde ich gar nicht sagen Menschenfeindlichkeit. Es geht ja darum, die Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten für sich selbst. Und deshalb müssen sie natürlich versuchen, diese, sage ich jetzt mal, dieses Narrativ, es ist ja auch geframed, also das ist, sowas gibt es ja gar nicht. Es gibt keine weibliche Männlichkeit oder männliche Männlichkeit. Das ist, wie gesagt, eine Stereotypisierung, die aus ganz vielen psychischen Merkmalen auch gefüllt ist, wie beispielsweise, dass ein Mann sehr einen stark kraftvollen Körper hat. Dem gegenüber steht aber wiederum, dass es heißt, dass weibliche Körper Schwäche oder Schönheit zeigen müssen. Ja, oder dass ein Mann markant, eckig und sinnlich, eine hohe Sinnlichkeit haben muss. Und bei Frauen absurdet man quasi rum und sagt, sie müssen abgerundet sein, sie müssen eine gewisse Zartheit, eine ganzheitliche Erotik haben. Also all diese Fabelwörter, die einfach Menschen zugeschrieben werden, damit einfach bestimmte Verhältnisse und das in dem Fall das hegemoniale Mann, also der Supremacy, das weißen Vorherrschaftsbild des weißen Mannes entspricht. Und da müssen wir mal hinschauen.
Puh, Cis-Männer, Hegemonialität. Da hat Gianni Jovanovic ja ganz schön einen rausgehauen. Was heißt das? Cis-Männer sind im Gegensatz zu Trans-Männern Männer, deren Geschlechtsidentität eindeutig ist, also entweder homosexuell oder heterosexuell. Hegemonialität und Supremacy, zweites Wörter, die man mit Vorherrschaft übersetzen kann. Und jetzt geht's weiter.
Und das ist halt nun mal leider das Privileg, also quasi das Vorrecht der weißen Männer in unserem Land, die nicht nur in unserem Land, auf der ganzen Welt, die halt eben auch dieses Privileg für sich beanspruchen und daraus halt eben alles steuern, was möglich ist. Und Hegemonialität bedeutet ja auch in allen Ressourcenbereichen. Also wenn Sie sich vorstellen, in großen Firmen Aufsichtsräten, in der Politik und so weiter, klar haben Sie da auch Frauen, aber im Großen und Ganzen sind sie da eigentlich nur Männer, weiße Männer. Und warum auch? Weil wir gelernt haben, dem weißen Mann zuzuhören. Egal wo, wir hören immer dem Mann zu.
Ja, und jetzt reden wir heute über Männlichkeit, nicht über Weiblichkeit. Aber Frauen können bei dem Spiel, was Sie da gerade sehr gut beschrieben haben, ehrlich gesagt auch nicht gewinnen. Also ich habe gerade mit der Jutta Almendinger, dieser Genderforscherin, ein Interview gelesen in der Zeit, wo sie sagt, und das fand ich wirklich schockierend, dass Mütter, die sofort nach der Geburt wieder arbeiten, werden nicht befördert, weil man sie als zu männlich einstuft. Welche, die aber 3 Jahre zu Hause bleiben, werden erst recht nicht befördert, weil man sie als nicht machtbewusst, nicht Karriere, nicht zielstrebig genug empfindet. Das heißt, auch als Frau, die entweder in Anführungszeichen eher männlich agiert, nämlich wahnsinnig tough und busy, die können es nicht reißen. Und die traditionell mütterlich care-orientierten weiblichen Frauen, die lange beim Kind bleiben, die werden auch nicht belohnt. Also mit diesen Stereotypen kann man es ja keinem so richtig recht machen. Ich würde gerne ein Wort aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben, zart. Ja. Also zart und zärtlich. Wir haben im Zusammenhang mit diesem Interview, das mit dem Männerforscher damals, haben wir männliche Leser und auch unsere Söhne gefragt, Mensch, was würdet ihr denn gern mal machen und was macht ihr nicht, weil es eben als unmännlich gilt. Und da kam total viel zusammen. Also ich lese mal vor, tatsächlich zärtlich sein, ängstlich sein, überschwänglich sein, auch so banale Sachen wie winken mit 2 Händen, das gilt als weiblich, oder auch mal einen fruchtigen Drink bestellen mit 2 Strohhalmen. Kennen Sie das auch, solche Wünsche, Sehnsüchte?
Ich kannte das aus meiner frühen Jugend, ja, tatsächlich, dass ich dadurch, dass ich ja homosexuell bin und Roma bin, war das nicht so einfach in meiner Community mit meiner Homosexualität und mit meiner Cremigkeit, sage ich mal, mit meiner weichen, smoothigen Art und Weise, wie ich halt eben durchs Leben getingelt bin. Und da merkte ich schon, dass ich manchmal den Wunsch hatte, genau das Gegenteil zu sein, also all diese Attribute anzunehmen, die einen echten Anführungszeichen Mann ausmachen. Sehr schwierig. Es ist wie eine Maske, die man sich aufsetzen muss, um quasi auch zu überleben, damit man nicht erkannt wird oder nicht sogar als schwuler Mann oder als oder dass man sogar einem Heteromann eine schwule Eigenschaft zufügt, weil er vielleicht zu zart ist oder weil er weint oder weil er vielleicht nicht seine Frau mehr Geld verdient als er oder weil er auf die Kinder aufpasst und so weiter. Also diese ganzen Dinge werden ja quasi Frauen zugefügt. Und das ist das, was dann, wenn ein Mann das auslebt, nicht männlich in der Historie, weil wir müssen ja auch mal überlegen, wie haben wir denn in der Historie und in der Gegenwart, wie sehen wir denn Männlichkeit? Also ich sehe Männlichkeit als Patriarch in vielen Bereichen, als Aggression. Ich sehe Männlichkeit aber auch als höchste Instanz des Kapitalismus. Also das alles spielt in unserem Alltag vor Ort eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Das sind Bilder, die wir in einem Rahmen geframed haben und die sich als Codes in unserem, ja, in unserem Sinnesbild verankert haben. Und sobald wir über Männlichkeit oder Weiblichkeit, Transsexualität, Homosexualität, Ableism, also all die ganzen Menschen, die auch zu einer kleineren Gruppe in unserem Land hier gehören, sprechen, dann ploppen diese Bilder auf und Verhaltensregeln auf.
Darf ich zu Ihrer Biografie einmal fragen? Denn das fällt ja sofort auf. Sie sind erst 42, Sie sind schon Großvater. Also Sie haben sehr, sehr früh ein Kind bekommen. Erstens würde ich gerne fragen, hä? Wie kann das sein? Und zweitens, wie war es dann als schwuler Mann ein Coming-out in der Roma-Community? Wie hat sich das dargestellt? Aber erst nochmal, ich glaube, die Hörer und Hörerinnen fragen sich jetzt einfach, wie kann es sein?
Ja, also ich bin in einer Roma-Familie groß geworden und diese Geschichte bezieht sich auch nur auf meine Familie. Sie ist nicht typisch für Sinti oder Roma oder für Roma und Sinti. Community, das war in meiner Familie so, weil wir sehr arm waren. Ich war ein Einzelkind und mein Vater und meine Mutter haben dann die Entscheidung getroffen, dass ich dann mit 14 heirate. Muss dazu sagen, in meinem gesamten Umfeld, also in meinem Familienumfeld, ist das auch so passiert. Für mich war das relativ, in Anführungszeichen, ja, normal. Ne? Also ich bin so groß geworden, es war jetzt kein Riesenschock, aber es war natürlich schon Beben in mir. Ne? Und dann bin ich mit 16 Jahren Vater geworden, das erste Mal, und das zweite Mal mit 17. Ja, und dann mit 31 und 32 Großvater. Mit 32 und 33, so rum.
Das ist echt ihre Geschichte, ja. Und wann wussten Sie selber, dass Sie homosexuell sind und hatten Ihr Coming Out?
Also mit 18 war es mir so auch so auf der kognitiven Ebene klar, dass ich Männer als Partner vorstelle. Das Outing war eigentlich endgültig dann, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Das ist jetzt insgesamt 17 Jahre her. Ja, 17 Jahre ist es her.
Wie schwer war das, sich als schwuler Mann zu outen in der Community?
Nein, in der Familie erstmal.
In der Familie?
Gesehen von der Community.
Okay.
Community
ist das Entschuldigung.
Familie ist wichtiger. Nee, ist kein Problem.
Wie hat Ihre Familie reagiert darauf?
Naja, es war furchtbar für sie, weil das natürlich ein Haufen Angst war. Sie hatten überhaupt keine Verbindungsbilder zu Schulmännern, auch nur die stereotypisierten Bilder, viel Angst. Es war damals noch auch groß, noch die HIV-Angst insgesamt in der Gesellschaft. Davon waren meine Eltern natürlich auch in Sorge, dass ich eventuell krank werden könnte oder sowas. Oder dass ich jetzt irgendwann mal mich zu einer Frau umoperieren lasse. Okay. Oder dass ich auch krank bin. Also mein Vater hat mich zum Arzt geschleppt und hat dem Arzt gesagt, er soll mir heteromachende Pillen verschreiben.
Oh, naja, das passt ja zur Sprachstunde. Und das Furchtbare ist, es gibt Ärzte und Psychotherapeuten, die das noch machen.
Ja, nur am Schluss hat er die Tabletten selber gegessen.
Die Pillen?
Ja, weil ich die nicht genommen habe, ganz einfach. Also man muss dazu sagen, es hat ja auch eine große komödische, ja, also es ist auch irgendwie tragisch, aber trotzdem auch irgendwie komisch, ja, wenn man das so im Nachhinein, überleg doch mal. Meine Mutter ist, also ich weiß wirklich heute noch, als ich das gesagt habe, dass ich schwul bin, meine Mutter tat dann so, als wäre sie in Ohnmacht gefallen. Das war dann auch so Slapstick in dem Moment. Aber es war auch natürlich tragisch, weil wenn man so solche Dinge macht, dann weiß man genau, okay, alles klar, den Menschen wurde gerade der Boden unter den Füßen.
Oh, weia, was passiert denn, wenn man diese Pillen nimmt? Das sind Hormone, ne?
Das war Placebo.
Kriegt man dann Haare auf der Brust? Nein, da war gar nichts, was? Waren Placebos?
Ja, natürlich. Na ja, klar, ich war ja schon volljährig, als ich mit meinem Vater da zu diesem Psychologen gegangen ist. Und der Mann war halt eben echt klug und hat gesagt, ich möchte aber jetzt gleich mit Ihrem Sohn alleine sprechen. Und dann habe ich dem Mann meine Situation erklärt und habe gesagt, geben Sie irgendwas, Hauptsache er ist ruhig. Ja, irgendwas. Dann sagt der Herr Jovanovic, ist kein Problem, ich verschreibe nicht Placebo.
Das ist eine geniale Idee.
Dieser Mann war großartig. Ein toller Psychiater war das hier in Köln. Und dem bin ich dankbar, weil so ist diese Geschichte entstanden. Also, ich hatte da auch schon so meine Tricks, ja. Also, alles habe ich auch nicht mit mir machen lassen.
Das ist echt eine coole Idee.
Ja, klar.
Placebo-Männerpillen.
Na
Vielleicht
klar.
könnte man die öfter in der Gesellschaft einsetzen. Jetzt frage ich aber nochmal ernsthaft, unter den Kindern und Enkeln sind auch Jungs, ne? Jungs und Mädels sind da dabei. Wie viele Jungs, wie viele Mädels?
Zwei Jungs, zwei Mädchen. Ich habe zwei Kinder und zwei Enkelkinder, jeweils Mädchen und Jungen.
Die Söhne, wie wachsen die? Also, wie wachsen die zu Männern heran? Mit welchem Männlichkeitsbild? Kriegen die das auch? Ich meine, sie sind ja als Vater und Großvater nicht der Einzige, der da Einfluss auf die hat. Die gucken bestimmt seltsame YouTube-Videos, wo Rapper mit geilen Autos, geilen Weibern, für großem Sixpack posen. Wie kommt man als, ich sag mal, neuer Vater, der sie sind, ungewöhnlicher Vater, denn gegen diese Rollenklischees an, denen die Jungs doch heute ausgesetzt sind?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das ist, also gerade die Jungs in meiner Familie, also meine Jungs, sag ich mal, meine Söhne, die sind, es ist ein Spagat, das ist ein Riesenspagat. Weil auf der einen Seite wird ihnen gerade vom Großvater und auch den Männern in unserer Community oder in unserer Familie ein starkes patriarchalisches, kraftvolles, hegemoniales Bild quasi vermittelt. Und auf der anderen Seite haben sie einen sehr weichen, sehr zarten, jemand, der auf seine Sprache aufpasst, gerade wenn Kinder im Raum sind, Großvater und Vater. Und der dann auch noch sehr offen schwul lebt und auch diesen Öffentlichkeitsgrad jetzt auch mittlerweile hat. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, mein Sohn oder meine Söhne, die platzen vor Stolz. Die haben aber auch diesen Struggle mit ihrem Großvater, weil er ihnen natürlich komplett das Gegenteil irgendwie repräsentiert. Das heißt nichts, das hat nichts damit zu tun, dass mein Vater meine aktivistische oder meine künstlerische Arbeit jetzt irgendwie schlecht reden will. Nein, darauf ist mein Vater sehr stolz, was ich mache. Es geht nur darum, halt
Das
eben
ist ja
nicht.
toll,
Genau,
übrigens. Das ist toll.
das, ja, finde ich auch gut. Habe ich mir auch verdient. Also,
Ja.
und es ist so, er hat Probleme damit, wenn er merkt, dass mein Körper dann zu cremig oder zu feminin für ihn quasi dann bewegt wird oder die Art und Weise, wie ich rede, dass ich sehr weich bin, dass ich teilweise auch etwas mit einer sehr hohen Stimme spreche, meint er. Ich weiß nicht, ob meine Stimme zu hoch ist, aber mein Vater meint das. Und das greift dann quasi wirklich so diese charakterischen Merkmale, die er in seinem Kopf hat, an. Aber auf der anderen Seite spricht er mir aber auch gut zu und sagt, hey, du hast so einen großen Mut, Gianni, du bist so risikobereit einfach auch, ja, und bist bereit auch in dieser gewaltvollen Gesellschaft einfach auch dein Mann zu stehen. Das ist dann so seine Anerkennung. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den man da auch sehen muss, dass wir unseren Söhnen, gerade unseren Söhnen und unseren Töchtern vorleben können, dass man auch als Mann vielfältig und divers sein kann. Und nur weil man vielleicht etwas dünner oder kleiner oder weicher gestrickt ist oder die Frau jetzt zum Beispiel, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, arbeiten geht, dass das nicht männlich, dass das nicht unmännlich ist. Nein, Männlichkeit ist was sehr Privates, was sehr Intimes, was sehr Persönliches. Und jeder Mann hat das Recht, hier in diesem Land seine Männlichkeit für sich zu nutzen. Wobei da bedacht werden muss von den Männern, dass das ein sehr großes Privileg ist, in diesem Land ein Mann zu sein, jeglicher Couleur. Weil wenn wir uns wirklich diese Diskriminierungspyramide anschauen, sehen wir, dass wir als Männer trotzdem immer noch viel privilegierter sind als Frauen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Privileg mit den Menschen, die in unserer Gesellschaft unterdrückt werden, diskriminiert werden, dass wir es sharen, dass wir es teilen, dass wir die Menschen mit aufs Boot nehmen, beziehungsweise sie zu Augenhöhe emporheben. Dann ist Männlichkeit mächtig, dann ist Männlichkeit wahrhaftig und dann ist Männlichkeit liebenswert. Das ist meine Männlichkeit.
Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich würde trotzdem gerne, weil ich das immer frage, noch einmal am Ende fragen, wenn Männlichkeit in vielen Bezügen, die wir jetzt besprochen haben, gar nicht mehr passt als Wort, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, unseren Kindern, von denen wir genau wie Sie es gerade beschrieben haben wollen, dass sie so sind, wie sie sind, zart und anschmiegsam und aber vielleicht auch manchmal hart und angriffslustig. Haben wir beide vielleicht eine bessere Idee, als zu sagen, das ist nicht männlich, das ist nicht weiblich? Gibt es bessere Worte dafür?
Mensch, sei einfach ein guter Mensch, egal ob Mann oder Frau oder trans oder intergeschlechtlich oder wie auch immer. Ob klein, groß, mit Behinderung oder ohne, schwarz, konstruiert, weiß, Roma, Sinti, es ist LGBTI, ich nenne sie alle, weil wir alles Menschen sind. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir uns wirklich einfach fragen müssen, ist es denn wirklich notwendig? Schauen Sie, Frau Ott, ich erlebe sehr viele Väter, die sowas von zart und liebevoll und behütet ihre Söhne, insbesondere ihre Söhne erziehen, die wirklich mega Väter sind. Und diese, viele von ihnen müssen dann aber irgendwann mal eine Form, also dieses, das, was sie jetzt mit ihren kleinen Kindern haben, das müssen sie in der Erziehung irgendwann mal verändern, um die Kinder auch fürs Leben quasi stark zu machen. Ich sehe das an meinem. Also ich musste irgendwann mal auch härter werden zu meinen Söhnen, damit ich ihnen klar mache, wenn sie zu weich sind, werden sie vielleicht in der Männlichkeitsgesellschaft oder in der Gesellschaft, die Männlichkeit definiert, einfach nicht als starke Menschen angesehen. Hm. Und das ist das Problem. Wir müssen anfangen, nicht die Kinder hart zu machen, sondern unsere Kinder aufzuklären und unseren Kindern zuzuhören und die Bedürfnisse unserer Söhne und unserer Töchter zu erkennen und auch wirklich zu lernen, auch uns vielleicht in unserem eigenen Bedürfnis oder in unserer eigenen Sichtweise zurückzunehmen und dem Kind den Raum zu geben. Dann können wir es schaffen, gute Kinder in die Welt zu setzen und gute Menschen, egal ob Mann oder Frau oder irgendwas anderes. Es spielt keine Rolle. Es geht nur darum, dass unsere Kinder und Kindeskinder das lernen, das mitnehmen, was wir ihnen gegeben haben und die Möglichkeiten, die wir ihnen gegeben haben als Eltern oder als Familie. Denn das ist das Vermächtnis, das wir unseren Kindern hinterlassen.
Vielen Dank. Nicht die Jungs härter machen, sondern die Gesellschaft und die Welt menschlicher machen, damit sie alle Facetten ausleben können ihrer Persönlichkeit. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Das war Gianni Jovanovic. Er ist Autor, Aktivist, Unternehmer und Performer und wie man hört, kann auch wahnsinnig witzig sein. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen sprechen konnten und danke. Bedanke mich ganz herzlich.
Alles Tschüss. Liebe, bleiben Sie gesund. Tschüss.
Das war die Sprachstunde mit Gianni Jovanovic. Die nächste Folge hören Sie in 2 Wochen auf chrismon.de, aber auch gerne auf Spotify, Apple Music und vielen, vielen weiteren Streaming-Anbietern. Abonnieren Sie uns dort gerne, dann bekommen Sie immer mit, wenn die nächste Folge online ist. Bis dahin, ich freue mich auf Sie.
Die Chrismon Sprachstunde mit Ursula Ott.